Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Ja, herzlich willkommen zum Marketingbörse Podcast. Und jetzt habe ich die große Freude, Alexander Ewig hier begrüßen zu dürfen. Er ist seit Januar 21 Senior Vice President Marketing und Sales bei IDA und ist auch länger schon dort, verantwortet die gesamte Markenkommunikation, den Direktvertrieb und auch noch die E-Commerce-Strategien von der IDA. Und er weiß, wovon er redet. Er war bei Mediamarkt Saturn, Agentur Wundermann, Clicktel, Ogilvy, Denkwerk. Also es gibt keinen, der sich besser auskennt. Herzlich willkommen, Alexander.
Ja, hallo Thorsten. Vielen Dank für die Aufzählung. Da fühle ich mich doch direkt richtig alt. Aber freue mich trotzdem, hier zu sein.
Das ist schön. Pass auf, mein Gespräch ist folgendermaßen gegliedert, habe ich jetzt gar nicht gesagt in der Vorbesprechung. Ich würde gern über die verschiedenen Disziplinen des digitalen Marketing einfach mal hinwegreiten in den nächsten hoffentlich 30 Minuten. Meistens werden es dann doch ein bisschen mehr. Gucken wir mal. Ein wichtiges Thema ist das Thema, also abgesehen von der AI, die natürlich überall immer auch eine Rolle spielt, aber ein wichtiges Thema ist auch immer Neukunden über Search, also über Leute, die richtig suchen und sagen, ich will eine Kreuzfahrt machen. Und da wäre meine erste Frage, was tut ihr da in diesem Bereich, um Aufmerksamkeit zu bekommen bei Menschen, die aktiv irgendwo suchen?
Also Search spielt für uns, wie du richtigerweise gesagt hast, wie für viele Unternehmen eine ganz herausragende Rolle. Und das betrifft sowohl das Thema SEA als auch das Thema SEO. Wir haben im letzten Jahr unsere Strategie dort sehr nachhaltig geändert. Wir sind nämlich komplett aus dem Thema Search Brand rausgegangen, weil ich schon lange die Theorie hatte, dass wenn man eine sehr starke Marke hat, wie die Marke AIDA eine ist, dass dann das Thema Search Brand eigentlich keinen Sinn macht, jedenfalls auf einer SEA-Ebene nicht, sondern dass man das eigentlich auf einer sehr guten SEO-Ebene abfedern muss. Und das hat ein bisschen Überzeugungsarbeit hier im Team und bei der Agentur gebraucht, weil natürlich das von den ROAS-Werten her nicht überraschenderweise der erfolgreichste Kanal ist, den wir hatten. Aber wir haben es dann systematisch vorbereitet, also auch nochmal unsere SEA-Investments deutlich gesteigert, da auch vieles geändert, nochmal technologischer Art, um dann auch wirklich gut vorbereitet zu sein, und haben dann innerhalb von 3 Monaten umgestellt und sind komplett aus dem Thema ausgestiegen. Und das war unsere höchstes Eigeninvestment gewesen, der SEA-Bereich. Also es war wir reden hier über höhere 7-stellige Beträge, die wir nur in SEA Brandmix ausgegeben haben. Also insofern auch schon ein großer Schritt für uns. Und das Ergebnis in der Nutshell war, wir haben den Traffic, der über die Suchmaschinen kommt, ungefähr gleich gehalten, haben die Conversion steigern können und haben im 7-stelligen Bereich Media gespart.
Ganz andere Frage, aber in dem Zusammenhang kommt ihr mir das. Habt ihr mit Marketing Mix Modeling Erfahrung oder probiert? Weil inkrementell kann man natürlich ganz viele Sachen auch beweisen und manchmal ist Corona auch ganz gut, weil da wird es plötzlich alles ganz anders. Also jede Änderung in einem Verhalten, und insofern gratuliere zu dem Mut, führt auch dazu, dass man wieder neue Dinge messen kann und sehen kann, wie sind die Wirkungszusammenhänge oder was ist deine Einschätzung?
Ja, wir haben tatsächlich sowohl eine komplette digitale Attribution im Einsatz mit ExactTech als auch darauf basierend ein Media Mix Modeling, ein dynamisches Media Mix Modeling. Die Attribution ist inzwischen schon sowas wie unser Guiding Principle für die digitalen Medienentscheidungen, auch wenn da natürlich gewisse Interpretationen und gewisse Einordnungen auch immer notwendig sind. Also jetzt automatisiert die Daten aus der Attribution sozusagen in die Mediaplanung laufen zu lassen, das funktioniert noch nicht, aber sie ist wirklich tatsächlich das entscheidende Regulativ, auf das wir aufbauen. Darauf basierend, wie gesagt, haben wir auch ein Media Mix Modeling, da haben wir aber dort deutlich mehr Fragezeichen. Ja, die digitalen Daten, die sind sicherlich sehr stimmig. Bei den Offline-Daten ist halt immer noch viel Treue und Glaube wie insgesamt bei einem Blackbox-Media-Mix-Modeling. Das ist eine interessante intellektuelle Basis für bestimmte Diskussionen und Planungen, aber es ist nicht so führend, wie das, sagen wir, bei der digitalen Attribution selber ist. Wir sind da auch wieder mal in Gedanken, das vielleicht nochmal komplett anders aufzusetzen. Aber du hast natürlich sehr viele Einflussfaktoren, deren Wirkmechanismen nicht so einfach nachvollziehbar sind. Und deshalb sind wir da sehr, sehr vorsichtig. Wie gesagt, es hilft an der einen oder anderen Stelle, um eine Diskussion zu starten oder auch mal kontroversere, Themen zu diskutieren. Aber, es ist bei weitem nicht so guiding, wie das jetzt bei der digitalen Attribution selber ist.
Okay, gut. SEA ist der eine Bereich und SEO ist der andere Bereich. Das heißt also, der Versuch eben, und das hast du ja eben gerade auch mit den Eigennamen suchen genannt, dass ihr da versucht, über eigene, also organisch auch ranzugehen. Welche Rolle spielt das insgesamt?
Wenn man eine Marke hat, die Menschen dazu bringt, wenn sie nach Kreuzfahrten suchen, AIDA Sommerurlaub 2025 einzugeben, dann wäre ich eigentlich mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich eine Suchanzeige drunter packe, für die ich dann nochmal, keine Ahnung, 3 Cent oder 5 oder 10 bezahle, wenn ich das nicht darunter über meine Webseite und über eine vernünftige SEO-Listung abfedere. Wissen wir alle, dass das nicht so trivial ist mit dem SEO. Ich finde auch so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Also vor 5, 6, 7, 8 Jahren war das eigentlich noch mindestens genauso wichtig, das Thema wie sehr. Packe ich mir aber auch die eigene Nase, haben wir auch ein bisschen den Fokus verloren und mussten da fast bei null wieder anfangen. Und das kann man auch nicht so schön an eine Agentur und an den Tools outsourcen, sondern da muss man ganz viel Groundwork im Unternehmen machen, im E-Com-Team, wieder angefangen von Content aufräumen, Content neu strukturieren, Content neu spiderbar machen, aus technologischer Sicht, aus inhaltlicher Sicht. Das war echt viel Arbeit. Aber wir sehen einfach, dass sich das auszahlt jetzt nach dem Jahr.
Und wie macht ihr die systematische Content-Produktion? Wie organisiert ihr das und wo bekommt ihr das her? Wie geht ihr da an das Thema ran?
Ja, das ist ein ganz großes Feld jetzt für die kommenden 12 Monate, weil momentan redaktionieren wir diesen Content tatsächlich noch sehr händisch und selbst. Also es gibt hier Redakteure, zum Teil nutzen wir da externe Partner auch für, aber viel passiert auch wirklich hier intern, dass wir Content tatsächlich wirklich einfach erstellen. Und das heißt, das ist wirklich journalistischer, redaktioneller Content über Destinationen beispielsweise, ne? Die schönsten Ausflugstipps in Oslo, warum sollten wir überhaupt nach Oslo fahren, etc. pp. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit und da verspreche ich mir natürlich ganz, ganz viel auch in Zukunft von KI, dass da zumindest Teile des Prozesses deutlich effizienter gestaltet werden können, weil das ist heute sehr zeit- und kostenaufwendig.
Hast du dann, also wie geht ihr an diesen Content rein? Du sagst gerade Destinationen-Content. Habt ihr da irgendwie eine Struktur dahinter? Destination ist das eine, aber ich will ja nicht nur nach Destinationen, sondern ich habe ja irgendwelche Bedürfnisse, irgendwelche Inhalte oder ich meine, das weißt du besser als ich. Also was fragen die Leute? Was sind die Fragen, die sich jemand stellt, bevor er dann sagt, ja, ich glaube, das ist das Richtige für mich?
Werde ich seekrank, ist eine der Kernfragen, die Leute sich stellen. Und danach direkt gefolgt von der Frage, darf ich meinen eigenen Diffuser und Lockenstab mit auf ein Kreuzfahrtschiff nehmen und Bügeleisen? Nee, also tatsächlich werten wir das systematisch aus. Also wir werten systematisch die Suchanfragen aus, die wir auf Google sehen und auf YouTube. YouTube ist da fast noch eine interessantere Quelle als Google. Weil dort tatsächlich, wenn Leute, sagen wir mal, Content suchen, also bewusst nach Content suchen, gehen sie inzwischen auch sehr, sehr stark direkt über YouTube und nicht mehr den Umweg über Google und dann auf YouTube auf. Und wir nutzen natürlich das, was bei uns im Callcenter ankommt, ne? Wir haben ein eigenes Callcenter mit 600 Mitarbeitern hier in Rostock, die natürlich eine fantastische Quelle sind, sowohl mündlich als auch schriftlich, was die Menschen uns fragen und was sie mich wissen möchten. Und das ist einer der ganz wichtigen Punkte, die wir als Grundlage zur Contentgewinnung nutzen. Und dann natürlich strategische Ziele, die wir uns setzen. Wenn wir sagen, wir wollen das Thema Asien als Destination in den Vordergrund bringen, dann fangen wir natürlich an, gerade für diese Destination besonders viel Content zu entwickeln und den Content auch zu distribuieren auf unseren eigenen Seiten, aber eben auch auf anderen Plattformen.
Jetzt mal eine völlig andere Frage, die hat eigentlich direkt mit Marketing gar nichts zu tun, weil du gerade sagst Callcenter und ich war erschreckt, als ich in Berlin auf der CCW war, wie weit die Branche noch gar nicht begriffen hat, was da auf sie zukommt. Wie arbeitet ihr momentan? Was ist eure Planung? Gehen da noch Menschen ran? Habt ihr es bereits semi automatisiert?
Also wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass wir auch noch Menschen haben möchten am Telefon in der Zukunft. Wofür wir aber KI nutzen, und das ist sicherlich wahrscheinlich so der Bereich bei uns im Unternehmen, der am weitesten ist mit KI, ist das ganze Thema Vorfilterung, Vorsortierung. Also was wir heute haben, ist ein KI-System, das die einkommenden E-Mails tatsächlich analysiert, in der Datenbank nach guckt, ob wir diesen Gast kennen schon, ob das Anliegen schon mal an anderer Stelle an uns herangetragen worden ist. Und der Agent bekommt dann quasi eine vorbereitete Antwort, Antwortsmail oder einen Text für das Telefonat. Aber er soll selber nochmal drüber lesen, drüber gucken, seinen eigenen Flavor damit reinbringen. Das sind ja Menschen, die da arbeiten. Und das ist auch das, was unsere Gäste erwarten, dass sie mit Menschen reden und nicht mit Maschinen. Aber er spart sich natürlich wahnsinnig viel Zeit, weil er den Fall nicht nochmal komplett vorrecherchieren muss. Ne? Also die Software kann ihm auch die E-Mail zusammenfassen, die ganze Historie zusammenfassen, ihm eine Antwortform formulieren, die er dann benutzen kann. Das spart natürlich wahnsinnig viel Zeit und führt auch zu mehr Effizienz. Das werden wir im nächsten Schritt jetzt, wenn wir die Nummer erkennen, das Gleiche machen, sozusagen den Fall dann schon automatisiert, mitgegebenenfalls, wenn er über andere Kanäle schon mal reingekommen ist, auch schon mal eine Vorformulierung hier mitgeben. Das ist der eine Block. Der zweite Block ist, unseren Mitarbeitern selber zu helfen. Also wir haben jetzt eine KI-basierte Software im Einsatz, die sozusagen aus der Menge an Telefonaten, an E-Mails, an Vorfällen, die reinkommen, schon mal vorselektiert, was da an möglichen Problemen und Herausforderungen auf den Agent zukommen kann und ihm dann schon mal oder ihr schon mal die entsprechende Antwort gibt. Und es gibt natürlich auch super Spezialthemen, wo selbst unsere erfahrensten Callcenter-Kolleginnen und Kollegen die Antwort nicht kennen und da hilft die KI-Software dann auch dementsprechend. Also da
sind wir schon Fragen, ganz gut. Du hast ja gerade gesagt, allein die Fragen sind Gold wert, ja, weil ich sie für SEO nutzen kann, weil das, was Kunden fragen, ist Gold als Wissen und spielt in Zukunft eine starke Rolle. Ich gebe trotzdem zu bedenken, obwohl ich ja hier der Moderator und Fragende bin, ob nicht in Zukunft auch eure Kunden sich dran gewöhnen werden, dass sie mit Maschinen reden, so wie ich mit diversen Maschinen schon über Chatfunktionen rede und in Zukunft auch akustisch rede. Und dann will ich auch akustisch Informationen über Kreuzfahrten. Und ihr habt ja nun mit euren Stories, mit eurem Content und mit all dem, ihr habt ja die Inhalte. Also glaubst du wirklich, dass nicht vielleicht irgendwann die Menschen auch bereit sind, eine Frage zu stellen bei Menschen, von denen sie, also bei Maschinen, von denen sie wissen, dass sie zu einem Unternehmen gehören, das sich am besten auskennt. Also eure Brand ist, wir kennen uns aus mit Kreuzfahrten und wir wissen eben, was ihr wollt und das auch automatisiert.
Ja, ich glaube, das wird es mit Sicherheit geben, entweder als Angebot oder als Wahlmöglichkeit. Also ähnlich wie man bei der Lufthansa heute anruft, ja auch die Möglichkeit hat, schneller mit einem Agenten verbunden zu werden, wenn man bereit ist, Englisch zu sprechen. Also das wird eine Option sein, mit Sicherheit. Und die zweite Option wird sein, wann immer es um strukturierte Auskünfte geht. Also wann ging nochmal mein Flug? Habe ich schon die letzte Überweisung getätigt? Ich möchte gerne nochmal, ich habe geheiratet und möchte den Namen ändern. Also wenn es um solche strukturierten Informationen gibt, wo auch keine Emotionalität eine Rolle spielt, sondern eher Geschwindigkeit und Convenience eine Rolle spielt, dann wird das mit Sicherheit so kommen. Wo es nicht kommen wird, da bin ich mir ziemlich sicher, ist, sobald es ein beratungsintensiveres Thema ist, wo es auch um Emotionalität geht. Ne? Also zu sagen, Mensch, nehme ich jetzt eher dann doch für meine Familie zwei Einzelkabinen oder nehme ich halt doch die Suite und was sind das für Vor- und Nachteile oder fahre ich jetzt eher die Metropolenroute oder fahre ich nach Norwegen? Ich glaube, das ist etwas, was man, da haben wir auch schon Experimente mitgemacht, also da haben wir schon rumexperimentiert auch, wo wir feststellen, dass die Antworten, die da kommen, glaube ich, nicht so befriedigend sind für den Gast, wie absolut die Antwort von dem
Menschen. Da widerspreche ich dir überhaupt nicht. Was wir im Moment haben, ist da nur Scheiße. Also, Entschuldigung. Aber es ist einfach so, das, was die KI momentan liefert, das kannst du vergessen, das kannst du überhaupt nicht. Aber ihr schreibt, irgendwo habe ich mir das weiter hinten aufgeschrieben, AIDA inszeniert sich als jugendlich. So, jetzt müssen wir erstmal eine Frage klären, weil die meisten unserer Zuhörer denken wahrscheinlich, Kreuzfahrten, das ist irgendwo, wenn ich meinen Rollator habe, kurz vorher schon will ich meine Kreuzfahrt buchen und solche Leute treffe ich dann auch auf dem Schiff. Sag mir mal, ob dieses Vorurteil stimmt oder nicht stimmt.
Das Vorurteil stimmt nicht, weil dieses Unternehmen ist gegründet worden vor 30 Jahren, um genau gegen dieses Vorurteil vorzugehen. Also das Vorurteil, das, was man sich so als Normalmensch unter Kreuzfahrt vorstellt, was so aus dem ganz stark vom Traumschiff geprägt worden ist. Also hier mit Captain's Dinnern und blauen Jackets mit goldenen Knöpfen und so Geschichten. Wir sind gegründet worden, um genau der Kreuzfahrt ein anderes oder mit der Kreuzfahrt ein anderes Bild zu vermitteln. Ne? Also wir sagen immer intern, wir haben die Kreuzfahrt demokratisiert und wir haben sie in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Und wir sind ein sehr modernes, sehr zeitgemäßes Urlaubsprodukt, das für jede Altersklasse, von der Familie, die mit den kleinen Kindern fahren will, bis hin zu Empty-Nester-Pärchen, aber auch die gibt es bei uns, die sich nochmal letzten Lebenstraum erfüllen wollen und zum Beispiel eine komplette Rundreise um Japan machen. Sehr tolle Kreuzfahrt, die wir gerade aktuell anbieten, 21 Tage rund um Japan, um alle japanischen Inseln rum, was man vielleicht gar nicht anders machen kann als Urlaubsform. Jedenfalls nicht, wenn man nicht 5 Monate unterwegs sein will und kein Japanisch spricht. Wir bieten alles und das ist auch genau unser Ansatz. Wir wollen keinen ausschließen, aber wir sind ganz sicherlich im Kern ein vor allen Dingen junges Produkt für Familien.
So, und jetzt sind wir bei den jungen Leuten und ich habe mir sagen lassen und meine eigene Erfahrung bestätigt das, die jungen Leute telefonieren nicht mehr, die trauen sich nicht mehr ans Telefon zu gehen, die chatten nur noch und machen nur noch. Das heißt, vielleicht seid ihr ja prädestiniert dazu, Vorreiter der Branche zu sein, um zu sagen, es gibt auch andere digitale Kommunikationsformen, außer natürlich, wie du schon sagst, ich brauche ganz konkret jetzt die Auskunft, ist das gebucht oder nicht gebucht, genau, und solche konkreten Dinge. Aber gerade in dem Beratungsbereich, wenn ich weiß, Menschen nerve ich nicht mit sowas, aber vielleicht nerve ich eine Maschine damit und vielleicht sogar sehr, sehr lange, länger, als ich das will.
Wir haben hier eine ganz grundlegende Strategie und die heißt Omnichannel und wir nehmen diesen Begriff und diesen Buzzword tatsächlich sehr ernst. Und zusammengefasst heißt für uns Omnichannel ist es nicht an uns zu entscheiden, wo der Kunde sich informiert oder wo der Kunde bucht. Unsere Aufgabe ist es, alle Touchpoints zu bespielen, die möglicherweise von dem Kunden benutzt werden können. Und dementsprechend werden wir solche Mittel auch zur Verfügung und solche Wege auch zur Verfügung stellen. Deshalb, wie gesagt, forschen und arbeiten wir und probieren wir auch verschiedene Dinge aus in dieser Richtung. Und wir werden definitiv in den nächsten 12 Monaten sowas wie einen KI-gesteuerten Buchungsroboter in den Markt stellen. Glaube ich, dass das der richtige Weg ist, um eine Kreuzfahrt zu buchen? Nein, persönlich glaube ich das nicht. Wenn das jemand machen möchte, ist es aber nicht an mir, diesen Weg auszuschließen. Und so verhalten wir uns grundsätzlich. Ich würde übrigens nicht unterschreiben, dass die Jugendlichen oder die jüngeren Menschen oder die Generation Y, Z, X, na gut, Alpha nicht, aber die anderen, dass sie unbedingt, wenn es um Reisen geht, nur noch die digitale, anonyme Form der Buchung bevorzugen. Wir sehen im Moment eine absolute Renaissance der klassischen Reisebüros und der klassischen Buchung über ein Reisebüro. Die findet vielleicht nicht mehr in dem Sinne statt, dass ich samstags morgens da reinmarschiere, mich da hinsetze und mich 2 Stunden beraten lasse. Sondern das findet auch inzwischen sehr viel über Chat, über WhatsApp statt. Aber es findet immer noch über eine persönliche Beratung statt. Der Weg ist vielleicht ein anderer. Und insofern sehen wir auch nicht, dass die Renaissance der Reisebüro jetzt nur von älteren Menschen kommt, sondern wir sehen tatsächlich, dass das völlig altersunabhängig ist. Dass auch die 25-Jährigen, die so eine klassische Zielgruppe von uns auch sind, ne, so typisch 25, junges Paar, erster gemeinsamer Urlaub, Double Income, no Kids, also zeitlich sehr flexibel, dass die auch wieder ins Reisebüro gehen und sich tatsächlich beraten lassen und sich auch die Zeit gönnen für sowas Schönes wie den Urlaub und da auch wirklich sicherstellen wollen, dass sie die perfekte Wahl treffen. Also, wir werden das zur Verfügung stellen, weil es nicht unsere Aufgabe ist, uns da einzuschränken. Ich persönlich glaube aber, dass das gar kein Altersthema sein wird, sondern eher ein Thema, wie ich Medien grundsätzlich nutze.
Wir kommen gleich zurück zu dem Thema Omnichannel und Social Media und verschiedene Kanäle. Eine letzte Frage zum Thema Suchen. Und zwar haben wir das Problem der Zero-Click-Suchen, also dass immer mehr Content quasi von den Suchmaschinen, sprich von Google, bereitgestellt wird. Und ihr liebt das auch und ihr nutzt das auch systematisch, indem ihr guckt, dass ihr in Snippets drin seid. Was für Snippets sind das und wo versucht ihr da quasi die Antwort direkt zu geben?
Also vielleicht ein kleiner Einschub, das wird sehr spannend werden, nochmal das Thema, weil wir inzwischen feststellen, oder noch spannender werden, weil wir inzwischen feststellen, dass wir tatsächlich immer mehr über KI-Tools gesucht und gefunden werden. Und da spielt das Thema Snippets ja nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Rolle. Wir reden im Moment noch über 5.000 bis 10.000 Suchen im Monat, die wir sehen, dass sie von ChatGPT und Co. kommen. Aber wir sehen, dass die Kurve quasi senkrecht nach oben geht und wahrscheinlich werden das Ende des Jahres eher schon im 7-stelligen Bereich suchen sein. Und da wird es natürlich nochmal viel, viel wichtiger, auch präsent zu sein in den entsprechenden Content Sources, die ja zum Teil ähnlich sind und zum Teil anders sind als die Snippets, die du gerade angesprochen hast. Von unserem Bauchgefühl ist das tatsächlich journalistische Inhalte dort am besten funktionieren. Und dementsprechend haben wir auch eine ganz klare Strategie. ich sag's mal, das darf mein Kollege, der Corporate Communication macht, natürlich jetzt nicht hören, aber viel hilft viel. Also versuche über möglichst viele Plattformen auch präsent zu sein. Das ist ein bisschen tricky, weil du natürlich gerade Plattformen wie der Westen und Co., also die jetzt sagen wir mal moin.de jetzt hier im Norden, die jetzt journalistisch eher fragwürdige Inhalte produzieren, tatsächlich eine hohe Suchrelevanz haben. Da gibt es auch wieder Gründe, warum das so ist. Da muss man ein bisschen eine Abwägung kriegen, wo versuche ich möglichst viel Hilfe viel zu machen und wo rutsche ich auch in Plattformen rein, die vielleicht eher misleading sind bei den Ergebnissen, die da angezeigt werden.
Wie kommt ihr rein in solche kuratierten, also journalistischen Portale mit welcher Art von Inhalten? Weil die klassische Pressemeldung hat ja da auch ausgedient.
Ganz klar, Studien. Das ist etwas, das da kann man, also muss natürlich eine seriöse und eine vernünftig aufbereitete Studie sein. Alles, was so in Richtung Trends und Themen gibt, ne, diese Kreuzfahrten sind besonders beliebt diesen Sommer, diese Urlaubsmomente sind besonders schön. Das sind die Lieblingscocktails der Deutschen. Also das sind so Themen, die wir versuchen ganz bewusst zu setzen. Mal halt eher so in dieser Trends-Richtung und mal tatsächlich echt in diese Studienrichtung. Damit wird man ständig und überall abgedruckt.
Kriegt ihr die Lieblingscocktails dann von den Booten, von den Schiffen geliefert? Geil, super. Das nenne ich Content-Produktion. Das ist so eine klasse Sache. Sehr schön. Jetzt mal bleiben wir beim Thema Content, weil Social Media ohne Content geht auch nicht. Was ist zum Thema Social Media erstmal so als offene Frage zu sagen?
Ja, wir sind ja tatsächlich eine Community-Marke, ne? Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wir sind eine Love-Brand für eine bestimmte Community. Ich meine, du hast externe Social-Media-Communities auf Facebook, die haben 100.000 Mitglieder und mehr. Und davon gibt's nicht eine, davon gibt's ein Dutzend. Und das sind Menschen, die beschäftigen sich jeden Tag mit der Marke AIDA. Und das hat erstmal nichts mit uns zu tun. Und das ist ein Riesengeschenk, das wir haben, dass wir so eine Marke haben, die die Menschen so emotionalisiert. Bedeutet aber natürlich, dass Social Media für uns deutlich mehr ist als eine Marketingplattform, sondern das ist unser Zugang zur Community. Und sei es aktiv, indem wir selber die Communities bespielen, sei es passiv, indem wir sehr, sehr genau rezipieren, was da über uns gesprochen wird. Und wir lernen da sehr viel draus und wir lernen da auch systematisch draus. Also insofern spielt für uns Social Media in dem gesamten Marketing-Channel-Mix eine absolut herausragende Rolle.
Du sagst in die Communities rein, das heißt, ihr habt speziell geschulte Mitarbeiter, die wissen, dass sie hier keinen Werbeblock abliefern, sondern authentisch auftreten, unabhängig auftreten. Wie geht ihr da vor? Was ist die Schulung? Was sind die Guidelines?
Also wir haben ein zweistufiges Konzept. Also wir selber als Head Office gehen in die Community selber gar nicht rein, sondern im Zweifelsfalle gehen wir auf die Admins zu der Communities oder die Community Admins kommen direkt selber auf uns zu. Weil das ist ganz klar, die wissen, wir lesen mit, die wissen aber auch, wir kommentieren nicht direkt, sondern wenn, dann gehen wir nur über die Admins, wenn wir zum Beispiel was sachlich, fachlich Falsches dort entdecken und dann sagen, bitte stell das richtig, das ist so, das stimmt so nicht. Das ist der Weg Nummer eins. Weg Nummer zwei sind sogenannte Corporate Influencer, die wir haben. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen von Bord. Die meisten sind von Bord. Wir haben auch ein paar Corporate Influencer hier bei uns in Rostock, aber die meisten sind von Bord. Beispielsweise ein Entertainment Manager, Paco, einer unserer beliebtesten Entertainment Manager, der hat eine andere Credibility in der Community, weil er ein Mitarbeiter von Bord ist und deshalb aus Sicht und auch richtigerweise der Menschen draußen näher an ihn und an dem Produkt dran ist als wir in Rostock. Die Kollegen dürfen tatsächlich unter bestimmten Hinweisen, da müssen wir sie aber, das wissen sie eigentlich auch selber, dürfen sie bestimmte Sachen dort in den Communities beantworten, solange das in irgendeiner Form in ihrem Fachgebiet liegt. Entweder in dem inhaltlichen Fachgebiet oder sich auf das Schiff bezieht, auf dem sie sind. Das ist so ein Sonderthema. Da erlauben wir das sozusagen, weil das von den Communities, also nicht wir erlauben das, sondern die Communities erlauben das, weil die eine hohe Kredibilität bei den Menschen da draußen haben. Und die Leute, die auch kennen. Ne? Also das sind ja, in unserer Welt sind das ja Stars, ne? Und bekannte Gesichter. Und dementsprechend dürfen die da auch kommentieren. Wir machen das nicht. Ja. Das steht uns nicht zu.
Okay, das finde ich sehr gut, finde ich sehr, sehr gut. Und die sind auch entsprechend gebrieft. Das heißt, die sind einerseits authentisch, die sind ehrlich, die sind auch kritisch. Ja. Die geben auch zu, wenn Fehler passiert sind und so weiter. Ja. So dass man eben das Gefühl hat, Authentizität ist hier angesagt. Okay, das sehr schön. Weil das müssen manche Unternehmen leider noch lernen. Ihr setzt auf virale Inhalte, ihr setzt auf TikTok. Wo nehmt ihr die Inhalte von TikTok her?
Ja, das Gute ist ja, wir haben ja tatsächlich auf den Schiffen, die sind ja schwimmende Fernsehstudios, ne? Oder schwimmende Entertainment-Basen. Und das heißt, ich habe auf jedem Schiff ich habe dort Fotografen, ich habe auf jedem Schiff ein komplettes TV-Producing-Team. Und ich habe Schauspieler auf den Schiffen, ne? Weil die betreiben ja unsere Shows. Und dementsprechend haben wir es verhältnismäßig leicht, auch Content, also da sind wir einfach in einem Vorteil gegenüber den meisten anderen Marken. Und außerdem brauchen wir uns auch keine Fototapete hinten hinkleben, um einen schönen Hintergrund zu haben, sondern die sind nun mal in der Karibik, die Schiffe. Also wir haben es da ein bisschen leichter, ne? Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist, dass wir natürlich auch Content wirklich produzieren. Auf den Schiffen, also auch mit eigenen Teams dann von Land. Das ist dann halt alles, was nicht direkt urlaubsbezogener Content ist, das machen wir über die Teams an Bord. Aber da, wo wir, sagen wir mal, in das Thema Storytelling, Social Media Storytelling reingehen, da haben wir natürlich auch Partner und eine Agentur, mit denen wir dann an Bord produzieren.
Ist nicht die ganze Fahrtenstory eine Live-Story?
Das ist ein ganz interessanter Punkt, über den wir ganz viel schon nachdenken. Da, wo wir das versuchen, einigermaßen so hinzubekommen, ist bei unserer Weltreise. Wir haben ja einmal im Jahr eine Weltreise. Und da versuchen wir tatsächlich auch mit dem, da schicken wir extra einen Weltreisereporter mit oder Reporterin mit, die versucht tatsächlich da aus der ganzen Reise eine Story zu machen. Für jede unserer, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben, ich glaube so 600, 700 Abfahrten im Jahr, würden wir das, glaube ich, nicht hinbekommen.
Spannend, wie sind die Erfahrungen damit?
Der Weltreisereporter kommt extrem gut an. Das ist so, wir zittern jedes Mal, weil wir uns natürlich jedes Mal ein bisschen anderes Konzept überlegen. Und wir hatten vor 2 Jahren mal, da war unsere Community überhaupt nicht happy. Das lag aber nicht an der Kollegin, die das gemacht hat, die hat das ganz zauberhaft gemacht und wahnsinnig eloquent und ganz toll. Aber wir hatten uns ein bisschen ein breiteres Konzept überlegt und haben gesagt, wir gehen aus diesem Reportagestil raus und versuchen das auf breitere Beine zu stellen und damit auch mehr Social Media Kanäle gleichzeitig zu bedienen. Es ist nicht in die Hose gegangen, aber das war nicht das, was unsere Community erwartet hat. Das war aus Markensicht wahrscheinlich der bessere Weg. Aber wir haben uns jetzt dieses Jahr zum Beispiel dazu entschlossen, wieder auf ein klassisches Reportageformat zurückzugehen, mit einem Kollegen, der allerdings ein bisschen anders ist in seiner Art und auch aber super in der Community angekommen ist. Also da lernen wir auch immer dazu. Mal läuft es richtig
Ich wollte
gut.
gerade sagen, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Die Geschwindigkeit im Lernen ist das Entscheidende und eben Konzepte auch mal zu ändern und andere Dinge zu machen. Okay. Habt ihr eine Aufteilung der verschiedenen Portale? Also TikTok ist das eine und Facebook und Insta. Insta habt ihr Communities, wenn ich das richtig sehe, damit AIDA-Momente. Wie teilt ihr da die Portale auf? Welche Rolle spielen die? Wo sind
Also,
die Differenzierungen?
wir haben im Wesentlichen ist Facebook eigentlich unser Content Repository und Community Portal geworden. Und zwar gar nicht mal mehr für unsere eigenen 1,2 Millionen Facebook-Fans, sondern tatsächlich für die externen Communities. Wir wissen ja selber, dass unsere eigenen Beiträge relativ geringe Reichweite haben. Aber unsere Communities nehmen die Beiträge auf und dort bekommen sie nochmal deutlich mehr Viralität. Und wie gesagt, wir lesen da auch mit in den Communities und versuchen da auch im Dialog zu bleiben an der Stelle. Ansonsten als Werbeplattform funktioniert es eigentlich ganz gut, aber das ist ja losgelöst sozusagen von unserer eigenen Appearance da. Instagram dagegen ist eigentlich da zeigen wir die schönen Momente. Also da geht es tatsächlich um die Reisen, um die Besonderheit der Reisen und nutzen auch genau, wie du richtigerweise gesagt hast, das Engagement da. Das Engagement dort ist inzwischen deutlich, deutlich und zwar so Faktor 10 stärker als auf Facebook. Also das ist eigentlich unsere Interaktionsplattform geworden, was vielleicht Facebook vor 6, 7 Jahren noch gewesen ist. TikTok benutzen wir wie einen Fernsehkanal. Betrachten wir auch so. Da geht es uns nur um Reichweite und Eyeballs. Ja, wenn man Follower kriegen, freuen wir uns auch darüber. Haben wir jetzt 500.000, ist fein, aber eigentlich interessiert mich das, ob ein Video vielleicht 4,5, 5,5, 6 Millionen Reichweite bekommen hat. Und so produzieren wir den Content da auch. Und ein bisschen Besonderheit bei uns im Mix ist tatsächlich Pinterest. Pinterest spielt für uns eine herausragende Bedeutung, also auch in Form der Investments, die wir da tätigen. Wir haben das wirklich für uns als Plattform entdeckt, die wir sehr mögen, weil Pinterest tatsächlich die letzte Social Media Plattform ist, auf der es noch heile Welt gibt und wo die Menschen dem eigentlichen Gedanken von Social Media folgen, nämlich anderen Menschen mit Hilfe beiseite zu stehen, mit Tipps zu geben, sie zu loben für das, was sie gemacht haben. Und das mögen wir sehr, die Stimmung, die da herrscht, diese positive Energie, die dort herrscht. Und wir haben auch festgestellt, dass für uns extrem gut funktioniert. Es ist unsere erfolgreichste Performance-Plattform, mit mit Abstand die erfolgreichste. Das Problem leider an Pinterest ist so ein bisschen, dass es halt eine relativ kleine Usergruppe ist. Also wenn man Pinterest noch skalieren könnte, dann verlieren sie zwar wahrscheinlich ihre Wohlfühlatmosphäre, aber dann hätten wir tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr davon. Aber wir stecken unverhältnismäßig viel im Vergleich zu anderen Brands Energie und Liebe in Pinterest, weil es sich inhaltlich auszahlt und weil es sich auch performanceseitig auszahlt.
Spannend, sehr spannend. So, jetzt müssen wir langsam in Richtung Ende denken und zu meinem Lieblingsthema noch kommen, nämlich zum Thema Retention Marketing und E-Mail Marketing. Also ihr habt ein CRM-System, ihr nutzt das auch intensiv, ihr habt eine hohe Kundenbindung, ganz klar. Wie hoch denn eigentlich? Also was sind denn da so die Segmente, die ihr habt? Also wer verreist ein- bis zweimal im Jahr mit euch und wer ab und zu mal?
Es ist total wild gemischt. Also wir versuchen natürlich auch immer irgendwie so eine Logik reinzubekommen. Das gelingt uns aber nicht so richtig. Es gibt so gewisse Trends, Familien in der Tendenz eher einmal im Jahr, Pärchen in der Tendenz eher Sommer- und Winterurlaub oder so versetzte Urlaube, ne, Frühjahr und Herbst. Aber das ist echt eine Tendenz. Das kann man ganz schwer festmachen. Also Gott sei Dank verreisen viele Menschen mehr als einmal im Jahr mit uns. Das macht tatsächlich, wenn man das als Reiseform für sich erkannt hat, dann bleibt man auch dabei. Ne? Das ist das Schöne dabei. Das ist, wir liefern dann ein sehr gutes Produkt ab und wer sagt, ich werde nicht seekrank und ich finde das auf dem Schiff nicht doof, der kommt auch immer wieder. Ne? Und das ist ein Geschenk, was wir da auch an der Stelle haben. Deshalb ist Retention für uns natürlich schon wahnsinnig wichtig. Wir haben ein eigenes Clubsystem mit über 1,2 Millionen Clubmitgliedern. Das ist ein klassisch stufenbasiertes System mit einer Currency, die aber keine Currency ist im Sinne, dass ich sie einsetzen kann, sondern die mir nur dabei hilft, auf die nächsten Ebenen zu kommen. Wenn man auf der höchsten Ebene ist, da gibt es schon ordentlich Benefits auch an Bord, muss ich sagen. Zum Beispiel ein Frühstück in einem Spezialitätenrestaurant jeden Morgen umsonst. Es gibt ein eigenes Clubtreffen mit einem Club-Event, wo ganz tolle, die Kollegen an Bord sich ganz tolle Sonderevents einfallen lassen, etc. pp. Also schon eine Menge an Benefits, die man da bekommt. Und ansonsten ist natürlich.
Jetzt weiß ich, warum die Leute zweimal im Jahr mit euch verreisen. Das ist der Trick. Okay. Ja. Hast du schon gesagt, ihr macht süchtig, oder wie?
Ja, absolut. Und dann hat man auch was davon, wenn man süchtig geworden ist in unserem Falle. Also da unternehmen wir schon viel. Wir sind da bei weitem noch nicht, wo wir hin möchten. Also wir sind jetzt gerade dabei, final eine CDP einzuführen, oder die CDP haben wir eingeführt. Wir haben jetzt so die ersten Use Cases in der Umsetzung und teilweise auch schon im Markt. Wir wollen ganz, ganz massiv, gerade was das Thema Newslettering, Angebote sowohl vor der Buchung als auch nach der Buchung, wollen wir noch viel, viel spezifischer werden. Also klar kriegst du heute andere in der sogenannten Regelkommunikation vor der Reise, wo wir dich nochmal informieren, ne, was du alles ausfüllen musst und einpacken sollst und so. Da sind wir schon ganz gut, was die Zielgruppenaussteuerung anbetrifft, aber noch nicht perfekt. Bei weitem noch nicht perfekt. Da wollen wir besser werden. Bei den Angebots-Newslettern wollen wir noch spezifischer werden. Wir sind da schon, was so ein Next Logical Product, Next Best Offer anbetrifft, auf einem ganz guten Weg, aber auch noch weit davon entfernt, wirklich eine eigene Intelligenz dahinter zu haben. Und da hoffen wir uns mit Adobe und mit der CDP, die wir da im Einsatz haben, und den entsprechenden Erweiterungsprogrammen tatsächlich noch deutlich besser zu werden.
Jetzt kommt noch eine ganz verrückte Frage. Und zwar, im B2B gibt es Buying Center. Und eigentlich seid ihr so eine Art B2B, nämlich ein Buying Center, das aus zwei Personen besteht. Und jetzt hast du gerade das Thema CDP angesprochen. Das heißt, was ist eigentlich die Entität, die dann entscheidet, und wie bildest du das in der Datenbank ab, dass es sowohl mich als auch meine Frau gibt, und zwar mit extrem komplementären, aber auch konträren Wünschen und einer extrem unterschiedlichen Motivation, bei der nächsten Reise mit dabei zu sein.
Also eindeutig, die Frau entscheidet. Da gibt's überhaupt keine Diskussion und da gibt's auch keine zwei Meinungen zu. Das ändert sich nicht altersbezogen. Das ist bei den jungen Pärchen so, das ist bei den Familien erst recht so. Und interessanterweise ist es bei den älteren Pärchen auch so. Das wissen wir intellektuell, aber ich sagte ja gerade, wir sind ganz gut, aber noch nicht perfekt. Und das ist etwas, was wir sicherlich noch lernen müssen, wie wir damit besser umgehen. Tatsächlich mit der Argumentation, aber du sprichst ja einen ganz wichtigen Punkt an, Spaß beiseite. Wir diskutieren das immer wieder mal, wie wir zum Beispiel in der Textualität, in der Ansprache noch besser auf solche Sachen reagieren, weil heute haben wir keine unterschiedliche Ansprache, je nachdem, wie alt jemand ist, ob es Männlein oder Weiblein ist. Ja, wir unterscheiden, wie oft sie schon mit uns gereist sind, da gibt es nur andere Ansprache, aber zum Beispiel nicht, was andere Faktoren anbetrifft. Und das sind ernsthaft Dinge, über die wir uns Gedanken machen und überlegen, wie wir da in Zukunft einfach noch besser werden können.
Aber CDP heißt, dass meine Frau und ich zwei unterschiedliche Personen sind und dir das nicht bekannt ist, dass wir eigentlich zusammengehören.
Im besten Falle wissen wir, dass ihr zusammengehört. Im schlechtesten Falle, und der kommt, glaube ich, relativ häufig zu, wissen wir es nicht.
Okay. Jetzt eine völlig andere Frage. Ihr habt Kunden aus Deutschland, ihr habt Kunden international. Wie international seid ihr? Das heißt, habt ihr wirklich aus der ganzen Welt auch Kunden?
Wir haben aus der ganzen Welt Kunden, die haben eins gemeinsam, die sprechen alle Deutsch. Weil das ein ganz klares Kernasset unseres Produktes ist, dass wir ein deutschsprachiges Produkt sind. Das bedeutet, ich bin immer wieder überrascht, dass wir doch Kunden dann auch mal aus Japan und China und sonst wie haben. Da stellt sich aber immer raus, dass die eigentlich Deutsche sind oder aber, dass sie deutsche Verwandtschaft haben und mit denen verreisen. Also wir sind ein deutschsprachiges Produkt.
Entfällt meine nächste Frage. Ich wollte nämlich wissen, ob es in Saudi-Arabien auch so ist, dass die Frauen entscheiden, was nämlich ein stiller Verdacht ist von mir. Aber das ist ein anderes Thema und soll uns hier nicht bewegen. Kundenbindungsprogramm, sagst du, ist sehr erfolgreich, der AIDA Club. Gibt es da irgendein Bezahlsystem? Ich finde es ja genial, was Amazon macht. Das heißt, ich muss auch noch dafür bezahlen. Ich finde es genauso genial, wenn die Lufthansa mir sagt, du warst knapp dran, aber wenn du 500 Euro bezahlst, dann kriegst du deine Currywurst gerade weiterhin gratis. Macht ihr auch solche fiesen Sachen?
Also fiese Sachen machen wir nicht. Ich hätte aber trotzdem gerne ein eigenes Bezahlsystem. Einfach schlicht und ergreifend aus Datensicht, weil fände ich natürlich ganz spannend, noch ein paar mehr Daten von unseren Gästen zu haben. Wir haben schon relativ viele, aber ein paar mehr. Vor allen Dingen Transaktionsdaten hätte ich schon gerne. Das ist auch immer wieder mal ein Projekt, mit dem wir uns beschäftigen. Kann auch sein, dass da dieses Jahr nochmal was passiert. Aber sowas hätte ich schon gerne in der Form.
So, jetzt müssen wir zum Ende kommen und trotzdem noch das Thema KI bzw. Personalisierung ansprechen. Ihr habt sehr viel personalisierte Kommunikation, ihr habt Segmentierung, ihr habt Event-Mails, ihr habt alle möglichen Sachen. Wie weit seid ihr da schon beim Einsatz von KI? Denn gerade kam ja die Zaubermeldung, dass Adobe also einen KI-Agenten anbietet und jetzt sage ich dem KI-Agenten, mach doch mal meine ganzen Mailings und dann läuft das automatisch ohne irgendeinen menschlichen Eingriff.
Also wir werden, da wir uns ja mit Haut und Haaren an Adobe verkauft haben und das auch, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung war, jedenfalls bis jetzt, werden wir uns natürlich mit dem oder haben wir uns schon angefangen, damit auch zu beschäftigen. Ehrlicherweise, und wie gesagt, ich schätze Adobe sehr und mag die sehr. Ich wäre jetzt erstmal froh, wenn wir das, was wir heute haben, nämlich die CDP und AJO, also sagen wir der Journey Optimizer, der dann nachher, sagen wir mal, auch auf klassische Art und Weise Kampagnen aussteuert, wenn das mal alles so ganz sauber und final funktionieren sollte. Man muss ja ehrlich sein, das ist auch noch ein relativ neues Tool. Also auch die CDP ist ja tatsächlich in dem Produkt, das nicht wie AIM schon seit 100 Jahren im Einsatz ist, sondern noch in den Kinderschuhen steckt. Und wie gesagt, mit den Kinderkrankheiten kämpfen wir im Moment auch und beschäftigen uns parallel vorsichtig mit solchen Themen auch. Aber ich würde da gerne erstmal unsere Hausaufgaben machen.
Bei der Segmentierung habt ihr da schon mal experimentiert, muss ja nicht unbedingt Adobe sein, aber da Hilfe zu bekommen von der KI, ich vermute mal ja.
Ja, das haben wir schon versucht. Ehrlicherweise, die Ergebnisse, die wir bisher erzielt haben, waren interessant, aber nicht verwendbar. Weil da falsche, wie drücke ich es am simpelsten aus, falsche Schwerpunktlegungen gab. Also Schwerpunktlegungen, von denen wir wissen, dass sie nicht so relevant sind, wie die KI uns gesagt hat bei der Segmentierung. Aber das ist super spannend, damit auszuprobieren, weil man das auch wieder ein Diskussionsanstoß ist. Und das reicht ja schon, wenn ich einen anderen Blick auf ein Thema kriege, von dem ich vorher gedacht habe, dass ich es komplett beherrsche. Selbst wenn ich dann zur Entscheidung komme, die Aussage ist falsch, ist es trotzdem interessanter, mal drauf zu gucken. Aber wir sind, also aus meiner Wahrnehmung und mit meinen Erfahrungen, die mögen auch da sehr rudimentär sein, sind wir dabei weit noch nicht so weit, dass das wirklich anwendbar wäre.
Und jetzt kommt wirklich die allerletzte Frage, aber die muss ich auch noch loswerden. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen Zeit, noch ein paar Fragen zu überlegen. Advertising, Contextual Advertising. Setzt ihr ein? Was habt ihr damit für Erfahrungen? Welche Portale gibt es überhaupt? Wo kann man da sich einbuchen? Wo kann man da reingehen? Macht das Sinn?
Das ist ein ständiger Diskussionspunkt zwischen meiner Media-Kollegin und mir, oder gar nicht mal so ein Diskussionspunkt, weil wir da eigentlich grundsätzlich einer Meinung sind. Wir sind sehr stark davon überzeugt, dass Contextual Advertisement für uns tatsächlich besser funktioniert als andere Formen des klassischen Performance-Marketings, oder sind ja kein Performance-Marketing, sondern ein anderer Ansatz an der Stelle, weil es halt auch in unserem Umfeld genug Portale gibt. Also es gibt natürlich eine ganze Menge auch sehr urlaubsbezogene Portale, ne, auch mit einige der größten, nimm mal Holiday Check zum Beispiel, ne, ist eins der Top 100 Portale in Deutschland, also auch mit ordentlich Traffic, und Menschen sind dort beschäftigt mit Urlaub, ne. Und in solchen Umfeldern, und solche Umfelder gibt es halt eine Menge, plus natürlich Urlaubscontent, der immer wieder von anderen Plattformen auch gespielt wird. Das ist eines der beliebtesten Themen in Deutschland. Urlaub ist den Deutschen heilig und wichtig, und deshalb gibt es keine Plattform, die das Thema Urlaub nicht bedient in unterschiedlichen Formen. Und da haben wir natürlich sehr, sehr gute Möglichkeiten, in dem Kontext dann auch zu erscheinen, ne? Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht in einem falschen Kontext erscheint, aber ich bin großer, großer Fan von der Art von Mediaplanung gegenüber Performance, rein performanceorientierten Ansätzen.
Alexander, ich bin begeistert. Du gehörst zu den wenigen Menschen, die wirklich in kürzester Zeit extrem viele Informationen liefern. Gibt es noch irgendwas, wo du meinst, das müsste der Welt noch gesagt werden?
Du meinst, ich habe zu schnell gesprochen. Das kenne ich.
Nein, wunderbar. Ich bin völlig zufrieden. Es war ein sehr anregendes Gespräch für mich.
Macht mehr Kreuzfahrten, ist meine Botschaft.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön.
Danke dir, Thorsten.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.